Es ist ein grauer Morgen in Hamburg. Die Straßen sind noch feucht vom Regen der Nacht. Über den Dächern hängt ein tiefer Himmel und die Stadt wirkt träge, fast verschlafen. Eine Pferdekutsche rollt langsam durch die Straße. Die Räder knirschen über das Kopfsteinpflaster. Der Fahrer sitzt auf dem Bock, den Mantelkragen hochgeschlagen gegen den Wind. Auf den ersten Blick wirkt alles ganz gewöhnlich. Doch in der Kutsche liegt etwas, das sie zu einem Ziel macht. Ein schwerer Geldsack. Die Einnahmen der Farmsener Trabrennbahn. Tausende Mark. Geld, das gleich zur Bank gebracht werden soll. Niemand ahnt, dass nur wenige Straßen weiter bereits Männer warten. Sie beobachten jede Bewegung. Sie kennen die Strecke und sie wissen genau, wann die Kutsche hier vorbeikommt. Dann geht alles plötzlich sehr schnell. Aus einer Seitenstraße stürmen mehrere Männer hervor. Maskiert, bewaffnet, der Überfall wirkt wie aus einem Westernfilm. Die Männer springen aus der Kutsche, reißen die Tür auf und bedrohen den Fahrer. Ein kurzer Moment der Panik. Dann greifen sie nach den Geldsäcken und verschwinden, so schnell wie sie gekommen sind. Zurück bleibt ein geschockter Kutscher, aufgeschreckte Passanten und eine Stadt, die plötzlich über einen spektakulären Raub spricht. Am nächsten Morgen steht der Fall in allen Zeitungen, besonders im Hamburger Fremdenblatt. Und dort fällt ein Name. Ein Name, der in Hamburg bereits einen gewissen Ruf hat. Petersen. Manche nennen ihn noch anders, den Lord von Barmbek. Ein Mann, der gerne elegant auftritt, gut gekleidet, charmant. Und angeblich tief in Hamburgs Unterwelt verwurzelt ist. Doch der Lord von Barmbek lässt diese Anschuldigung nicht auf sich sitzen. Kurz darauf passiert etwas, womit in der Redaktion des Fremdenblattes niemand gerechnet hat. Der Mann selbst taucht dort auf. Persönlich. Er wirkt empört, fast beleidigt. Mit ruhiger Stimme erklärt er den Journalisten: Ich bin kaufmännischer Angestellter und habe mit dieser Sache überhaupt nichts zu tun. Dann fügt er mit einem kleinen Lächeln hinzu: Und wenn es Sie interessiert, ich bin überhaupt kein Einbrecher. Höchstens ein Ausbrecher. Seine letzte Straftat, sagt er, liege schließlich 12 Jahre zurück. Die Redaktion druckt am nächsten Tag eine Gegendarstellung. Der Lord von Barmbek scheint seinen Ruf verteidigt zu haben. Doch was niemand zu diesem Zeitpunkt weiß: Der Mann hat die Journalisten geschickt getäuscht. Denn der Überfall auf den Geldtransport der Trabrennbahn war tatsächlich sein Werk. Der Anteil, den Petersen aus der Beute erhält, beträgt rund 40.000 Mark. Eine enorme Summe. Und nur ein weiterer Coup einer Bande, die Hamburg bald noch sehr viel mehr beschäftigen wird. Ich bin Susanne. Und das ist, was bleibt. In diesem Podcast erzähle ich wahre Geschichten aus der Vergangenheit, Geschichten über Orte, Ereignisse und Verbrechen, die Spuren hinterlassen haben. Wir reisen dafür in eine andere Zeit, besuchen historische Orte und schauen uns an, was dort einmal geschehen ist und was davon bis heute geblieben ist. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen auf allen gängigen Plattformen, wo es Podcasts gibt. So, und nun wieder zurück zu unserem Fall. Als der Geldtransport der Farmsener Trabrennbahn an diesem Morgen überfallen wird, scheint zunächst alles klar. Die Täter sind maskiert, sie verschwinden innerhalb weniger Minuten und niemand kann ihnen folgen. Doch schon kurz darauf fällt in Hamburg ein Name. Ein Name, der in der Stadt bereits einen gewissen Ruf hat: Petersen. Manche nennen ihn auch den Lord von Barmbek. Ein Mann, der auffällig elegant gekleidet ist, sich gern in besseren Kreisen zeigt und gleichzeitig immer wieder mit der Hamburger Unterwelt in Verbindung gebracht wird. Doch die eigentliche Frage ist eine andere. Wie schafft es dieser Mann, einen spektakulären Überfall zu organisieren und anschließend seelenruhig in der Redaktion einer Zeitung aufzutauchen, um seine eigene Unschuld zu erklären? Um das zu verstehen, müssen wir einige Jahre zurückgehen. Zu einem Mann, der in Hamburg schon früh gelernt hat, wie man Grenzen überschreitet. Und der später zu einer der schillerndsten Figuren der Hamburger Unterwelt werden sollte, der Lord von Barmbek. Wenn wir über Hamburg in den 1920er Jahren sprechen, dann sprechen wir über eine Stadt im Wandel. Der Erste Weltkrieg ist noch nicht lange vorbei. Die Erinnerung an Hungerwinter, an Inflation und politische Unruhe ist noch frisch. Viele Menschen versuchen gerade wieder erst, ein normales Leben sich aufzubauen. Und doch liegt in dieser Zeit auch etwas anderes in der Luft. Eine Aufbruchstimmung. Deutschland ist nun eine Republik, die Weimarer Republik. Und auch in Hamburg spürt man, dass sich vieles verändert. Die Stadt wächst, sie modernisiert sich und sie blickt nach vorn. Hamburg ist damals vor allem eines: eine Hafenstadt, ein Tor zur Welt. Jeden Tag laufen Schiffe aus allen Teilen der Erde ein. Seeleute aus Amerika, Afrika oder Asien gehen an Land. Händler handeln mit Waren aus fernen Ländern. Und tausende Hafenarbeiter sorgen dafür, dass der Handel niemals stillsteht. Der Hafen bestimmt den Rhythmus der Stadt. Frühmorgens ziehen Kolonnen von Arbeitern durch die Straßen Richtung Kaianlagen. Kräne knarren übers Wasser, Dampfschiffe pfeifen. Und der Geruch von Kohle, Salz und Holz liegt in der Luft. Doch Hamburg ist nicht nur Hafen. In den 1920er Jahren verändert sich das Gesicht der Stadt. Neue Gebäude entstehen, größer, moderner und selbstbewusster als alles, was zuvor gebaut wurde. Architekten beginnen mit einer Bauweise, die später berühmt werden soll: dem Backstein-Expressionismus. Dunkle Klinkerfassaden ragen in den Himmel. Gebäude wirken kantig, monumental, fast wie aus Stein gemeißelt. Eines der bekanntesten Bauwerke dieser Zeit entsteht mitten im Kontorhausviertel, das Hiele-Haus. Ein gewaltiges Gebäude aus Backstein, dessen spitze Front an den Bug eines Schiffes erinnert. Er steht sinnbildlich für das neue Hamburg. Eine Handelsmetropole, die stolz auf die wirtschaftliche Stärke ist. Viele dieser Bauprojekte werden von einem Mann geprägt: Fritz Schumacher, dem damaligen Oberbaudirektor der Stadt. Unter seiner Leitung entstanden Schulen, Verwaltungsgebäude und ganze Wohnanlagen, funktional, modern und dennoch typisch norddeutsch. Doch so beeindruckend diese neuen Gebäude auch sind, sie zeigen nur eine Seite der Stadt. Denn nur wenige Straßen weiter sieht Hamburg ganz anders aus. In den sogenannten Gängevierteln, engen Straßenzügen mit dicht gedrängten Häusern, leben viele Menschen unter schwierigen Bedingungen. Die Wohnungen sind klein, oft dunkel, manchmal feucht. Hier wohnen Arbeiter, Hafenarbeiter, Tagelöhner. Familien teilen sich weniger Räume. Kinder spielen auf engen Höfen zwischen Wäscheleinen und Hinterhöfen. Der Gegensatz zwischen Wohlstand und Armut ist in Hamburg deutlich sichtbar. Während in den Kontorhäusern Geschäfte mit Waren aus aller Welt abgeschlossen werden, kämpfen viele Familien immer noch mit den Folgen der wirtschaftlichen Krisen der früheren 1920er Jahre. Auch gesellschaftlich verändert sich die Stadt. Besonders sichtbar wird es bei den Frauen. In den 20er Jahren entsteht das Bild der sogenannten neuen Frau. Frauen arbeiten nun häufiger außerhalb des Hauses, sie werden selbstständiger, unabhängiger und das zeigt sich auch in ihrer Kleidung. Die Mode verändert sich radikal. Die langen, schweren Kleider der Kaiserzeit verschwinden, stattdessen tragen viele Frauen nun knielange Kleider mit geraden Schnitten. Die Taille wird weniger betont, die Stoffe wirken leichter und beweglicher. Der sogenannte Flapper-Stil wird zum Symbol einer neuen Generation. Viele Frauen tragen kurze Haare, den sogenannten Bubikopf. Ein damals durchaus mutiger Schritt. Auch die Männer folgen einer klaren Mode. In der Stadt sieht man oft elegante Anzüge, Westen und Hemden mit Krawatten oder Fliege. Hüte gehören zum Alltag. Kaum ein Mann verlässt ohne Kopfbedeckung das Haus. Ganz anders sieht es im Hafen aus. Dort tragen die Arbeiter robuste Kleidung, dicke Jacken, schwere Stiefel, Mützen gegen Wind und Regen. Das Leben ist hart. Körperliche Arbeit bestimmt den Alltag. So entsteht in den 1920er Jahren ein Hamburg voller Gegensätze. Eine Stadt zwischen Tradition und Moderne. Zwischen beeindruckender Architektur und engen Arbeitervierteln. Zwischen Aufbruch und sozialer Unzufriedenheit. Und genau in dieser Stadt, in diesen Straßen und zwischen diesen Welten entstehen Geschichten. Geschichten von Menschen, die versuchen, ihren Platz in dieser neuen Zeit zu finden. Manche ehrlich, andere weniger. Und genau hier beginnt auch die Geschichte eines Mannes, der später zu einer der schillerndsten Figuren der Hamburger Unterwelt werden sollte. Der Mann, den die Zeitungen bald einen Namen geben werden. Den Lord von Barmbek. Stellen wir uns einen frühen Abend in Hamburg vor. Die Straßen sind noch belebt. Pferdekutschen rumpeln über die Kopfsteinpflaster. Dazwischen hört man bereits das Knattern der ersten Motorfahrzeuge. Aus den offenen Türen der Kontorhäuser strömen Männer in dunklen Anzügen auf die Straße. Viele tragen Hüte. Einige haben ihre Aktentaschen unter dem Arm. Der Arbeitstag in den Büros und den Kontoren ist gerade zu Ende gegangen. Nur wenige Straßen weiter sieht die Stadt ganz anders aus. Im Arbeiterviertel von Barmbek stehen kleine Häuser dicht an dicht. In den Fenstern brennt warmes Licht. Aus einigen Wohnungen hört man Stimmen, manchmal Musik aus einem Grammophon. Auf den Straßen spielen Kinder, während ihre Eltern nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommen. Und in einer Kneipe, irgendwo an der Ecke beim alten Schützenhof, sitzen Männer dicht beieinander an schweren Holztischen. Der Raum ist voller Rauch. Biergläser klirren, Karten werden gemischt und leise Gespräche wechseln zwischen Gelächter und verschwörerischen Flüstern. Hier treffen sich Hafenarbeiter, Tagelöhner und manchmal auch Männer, die in der Nacht ganz andere Pläne haben. Unter ihnen sitzt gelegentlich auch ein Mann, der durch seine Kleidung auffällt. Sauberer Anzug, Stehkragen, ein gepflegter Schnurrbart. Er wirkt fast wie ein Kaufmann aus der Innenstadt. Doch wer genauer hinsieht, merkt schnell, dieser Mann gehört zu einer anderen Welt. Sein Name ist Julius Adolf Pedersen. Bevor wir verstehen können, wie es zu dem Überfall auf den Geldtransport kommt, müssen wir einen Blick auf den Mann werfen, der hinter vielen dieser Verbrechen stehen soll. Sein Name ist Julius Adolf Pedersen. Geboren wird er am 7. Oktober 1882 in Hamburg, in einer kleinen Kellerwohnung im Arbeiterviertel Barmbek. Die Familie lebt in einfachen Verhältnissen. Der Vater arbeitet in einer Zigarrenfabrik. Ein harter Job mit wenig Lohn. Vier Kinder müssen ernährt werden und das Geld reicht selten bis zum Ende des Monats. Das Leben im Arbeiterviertel ist rau. Die Straßen sind eng, die Wohnungen klein und viele Menschen kämpfen täglich darum, irgendwie über die Runden zu kommen. Auch der junge Julius wächst in dieser Umgebung auf. Schon früh fällt er auf. Mit 13 Jahren kommt es zu einem Vorfall in der Schule. In einem Wutanfall schleudert er seinem Lehrer ein Tintenfass ins Gesicht. Ein Jahr später wird er erstmals straffällig. Er überredet einen Mitschüler, ihm eine gefundene Geldbörse zu überlassen. Ein kleiner Betrug, aber der Beginn einer Entwicklung, die sein ganzes weiteres Leben prägen wird. Adolf Petersen gerät auf die schiefe Bahn. Und er wird sie so schnell nicht mehr verlassen. Mit etwa 20 Jahren betreibt er bereits eine eigene Kneipe. Sie liegt in Barmbek an der Ecke beim Alten Schützenhof und Bartholomäusstraße. Offiziell ist es eine Gaststätte für Arbeiter. Doch schnell entwickelt sich die Kneipe zu etwas anderem. Hier treffen sich nicht nur Kohlenarbeiter und Hafenarbeiter. Hier verkehren auch Männer, die mit dem Gesetz häufiger in Konflikt geraten. Kleinkriminelle, Einbrecher, Glücksspieler. Petersen selbst nennt seine Kneipe später nur noch die Kaschemme. Zunächst verdient er Geld mit illegalem Glücksspiel. Es ist der erste Schritt zu einem kleinen Vermögen. Doch bald geht es um mehr. Um Einbrüche, um Diebstähle und um organisierte Kriminalität. Im Laufe der Jahre wird Petersen zum Kopf einer Bande, der in Hamburg bald einen gewissen Ruf hat. Später spricht man von Petersen-Konzern. Die Gruppe soll zeitweise bis zu 200 Mitglieder gehabt haben. Und viele der Männer tragen Spitznamen, wie sie in der Unterwelt üblich sind. Da gibt es zum Beispiel Lockenfeature oder Rabenmax. Und einen Mann, der nur Schlachterkarl genannt wird. Wenn Petersen über Einbrüche spricht, benutzt er dabei ganz eigene Begriffe. Sein Werkzeug zum Aufbrechen von Geldschränken nennt er zum Beispiel Knabbergeschirr. Und auch wenn er ein Verbrecher ist, legt er Wert auf ein bestimmtes Selbstbild. In seinen Lebenserinnerungen, die er 1927 im Gefängnis Fuhlsbüttel niederschreibt, beschreibt er sich selbst einmal als einen bockbeinigen Mephisto-Jünger dem Fluch der bösen Tat erlegen. Die Hamburger Polizei sammelt im Laufe der Jahre eine gewaltige Menge Material über ihn. Die Akten über Petersen sollen am Ende 20 Meter lang gewesen sein und über 200 Straftaten werden ihm zugeschrieben. Mehr als 400 Zeugen müssen im Laufe der Prozesse gegen ihn aussagen. Und nach seinen umfassenden Geständnissen stellt die Polizei schließlich über 3000 Haftbefehle gegen Mitglieder seines kriminellen Netzwerkes aus. Trotzdem haftet Petersen ein merkwürdiger Ruf an. Denn er tritt anders auf als viele andere Verbrecher seiner Zeit. Er kleidet sich stets korrekt und elegant. Und innerhalb seiner Bande gilt das als eine Art Ehrenkodex. Wenn eines seiner Bandenmitglieder verhaftet wird, sorgt Petersen dafür, dass ein guter Verteidiger bezahlt wird. Und auch die Familien der Inhaftierten sollen Unterstützung erhalten. Wegen diesem Auftretens geben ihm die Hamburger schließlich seinen Namen. Einen Namen, der bis heute mit ihm verbunden ist. Der Lord von Barmbek. Doch so schillernd seine Geschichte auch ist, sie ist gleichzeitig eine Geschichte von Verbrechen. Im Jahr 1920 wird Petersen schließlich in ganz Hamburg bekannt. Der Grund ist ein spektakulärer Überfall auf das Postamt in der Susannenstraße. Gemeinsam mit einem Komplizen erbeutet er dabei 221.000 Mark, eine enorme Summe für diese Zeit. Doch all das, seine Kindheit in Barmbek, die ersten Straftaten, die Kneipe voller zwielichtiger Gestalten und der Aufbau seiner Bande, führt letztendlich zu dem Moment, der Hamburg endgültig auf seinen Namen aufmerksam macht. Denn Anfang der 1920er Jahre ist Julius Adolf Petersen längst nicht mehr nur als kleiner Ganove aus dem Arbeiterviertel bekannt. Er ist der Kopf eines Netzwerkes. Ein Mann mit Kontakten in die Unterwelt der Stadt. und jemand, der keine Angst hat, spektakuläre Risiken einzugehen. Seine Bande plant Einbrüche, organisiert Raubzüge und wird immer dreister. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges beginnt für Julius Adolf Petersen die Zeit, in der sein Name in der Hamburger Unterwelt immer häufiger fällt. In den Jahren zuvor hat er bereits Erfahrung als Einbrecher gesammelt. Doch nun perfektioniert er seine Methoden und spezialisiert sich auf eine besonders lukrative Art von Verbrechen. Petersen wird zum Spezialisten für Geldschränke. Vor allem Versicherungsanstalten und Modegeschäften geraten ins Visier seiner Bande. Dort stehen häufig Tresore mit Bargeld oder Wertgegenständen und genau dieses versucht Petersen zu öffnen. Nicht mit Gewalt, sondern mit Geduld. In mühsamer Handarbeit bohrt er die Schlösser der Geldschränke auf. Stunde um Stunde arbeitet er sich durch Metallplatten und Mechanismen, bis der Tresor schließlich nachgibt. Doch noch eleganter ist eine andere Methode, die Petersen immer wieder nutzt. In der Unterwelt wird sie später nur noch die Prädatur genannt. Dabei dringt er nachts in die Häuser wohlhabender Bürger ein, leise, vorsichtig, fast lautlos. Er geht bis in die Schlafzimmer der Hausbesitzer und sucht dort im Nachttisch nach dem Schlüssel zum Safe. Hat er ihn gefunden, öffnet er den Geldschrank, nimmt sich, was er braucht und legt den Schlüssel anschließend wieder zurück. Am nächsten Morgen merken viele Opfer zunächst nicht einmal, dass sie bestohlen wurden. Wenn es keine Geldschränke zu knacken gibt, nimmt die Bande andere wertvolle Dinge mit. Juwelen, Pelzmäntel, Lederwaren oder Silberbesteck. Die Beute verschwindet schnell aus Hamburg. Über Kontakte werden die Waren weiterverkauft, vor allem im Ruhrgebiet und in Oberschlesien. Mit der Zeit wächst Petersens Netzwerk immer weiter. Und die Hamburger beginnen, seine Gruppe mit einem eigenen Namen zu bezeichnen. Die Barmbecker Verbrechergesellschaft. Doch selbst unter den vielen Einbrüchen der Bande gibt es einen Coup, der alles übertrifft. Ein Einbruch, der Petersen in der ganzen Stadt bekannt machen wird. Es ist die Nacht des 29. September 1920. Im damaligen Arbeiterviertel rund um die Susannenstraße, im heutigen Schanzenviertel, liegt das Postamt Nummer 6. In einem Gebäude, in dem nicht nur Briefe sortiert werden. Hier lagern auch große Geldsummen. Petersen und mehrere seiner Männer haben das Gebäude zuvor genau beobachtet. In dieser Nacht schleichen sie sich an das Postamt heran. Ihr Plan geht erstaunlich leicht auf. Der einzige Nachtwächter des Gebäudes ist abgelenkt. Später wird Petersen in seinen Erinnerungen schreiben, dass der Mann offenbar mit einer jungen Frau beschäftigt gewesen sei und deshalb nichts von dem bemerkte, was draußen geschah. Während der Wächter in seiner eigenen Welt lebt, öffnen Petersen und seine Komplizen ein Kellerfenster. Sie gelangen unbemerkt in das Gebäude. Als die Frau schließlich das Postamt verlässt und der Wächter wieder allein ist, wird er von den Einbrechern überrascht. Doch Petersen bleibt ruhig. Er reicht dem Mann sogar die Hand und versichert ihm, dass ihm nichts passieren werde. Dann sperren sie ihn kurzerhand in einen Kleiderschrank. Jetzt gehört das Gebäude ihnen. Die Männer arbeiten konzentriert, der Geldschrank wird geöffnet und was sie darin finden, übertrifft selbst ihre Erwartungen. 221.000 Mark in Bargeld. Dazu kommen Briefmarken im Wert von weiteren 335.000 Mark. Für damalige Verhältnisse eine fast unglaubliche Summe. Der Einbruch macht Petersen endgültig zu einer bekannten Figur der Hamburger Unterwelt. Doch dieser Erfolg scheint ihn eher zu ermutigen, noch größere Risiken einzugehen. Nur kurze Zeit später plant er bereits seinen nächsten Coup. Diesmal geht es nicht um einen heimlichen Einbruch, sondern um einen Überfall. Ein Geldtransport mit den Einnahmen der Farmsener Trabrennbahn ist unterwegs durch Hamburg. Eine Pferdekutsche bringt die Wettgelder zur Bank. und Pedersen und seine Männer schlagen zu. Der Überfall gelingt. Doch dieses Mal ist die Polizei ihnen deutlich dichter auf den Fersen. Der Druck wird größer. Und bald fällt in Hamburger Zeitung ein Name. Die Zeitung Hamburger Fremdenblatt berichtet über den Raub und bringt Julius Adolf Pedersen mit der Tat in Verbindung. Doch Pedersen reagiert auf eine Weise, die für ihn typisch ist. Er versteckt sich nicht. Stattdessen taucht er kurzerhand selbst in der Redaktion der Zeitung auf. Vor dem erstaunten Journalisten stellt er sich vor. Ich heiße Julius Adolf Pedersen. Sie haben in Ihrem Blatt geschrieben, dass ich der Täter beim Raub der Trabrennbahn einnahm bin. Das ist nicht wahr. Meine letzte Straftat liegt 12 Jahre zurück. Rehabilitieren Sie mich sofort. Pedersen tritt dabei auf wie ein Mann, der nichts zu verbergen hat. Er ist gut aussehend, mit blondem Haar, blauen Augen und einem gepflegten Oberlippenbart. Seine Kleidung wirkt eher wie die eines respektablen Kaufmanns als die eines Verbrechers. Ein dunkler Anzug, weißes Hemd mit Stehkragen, schwarzer Hut und in der Hand ein Stockschirm. Ganz der Auftritt eines Gentlemans. Die Journalisten lassen sich überzeugen. Am nächsten Tag trug das Hamburger Fremdenblatt tatsächlich eine Gegendarstellung. Pedersen scheint seinen Ruf erfolgreich verteidigt zu haben. Doch was die Redaktion in diesem Moment nicht weiß, der elegante Besucher, der eben noch seine Unschuld beteuert hat, ist tatsächlich der Mann hinter dem Überfall. Und sein Anteil an der Beute beträgt rund 40.000 Mark. Ein weiterer Coup des Mannes, den Hamburg bald nur noch unter dem Namen kennen wird, der Lord von Barmbek. Die Einbrüche, die Überfälle, die spektakulären Coups, sie bringen Julius Adolf Pedersen nicht nur einen Namen in der Hamburger Unterwelt an. Cut. Die Einbrüche, die Überfälle, die spektakulären Coups, sie bringen Julius Adolf Pedersen nicht nur einen Namen in der Hamburger Unterwelt ein. Sie bringen ihm auch Geld, viel Geld. Spätestens Anfang der 1920er Jahre gilt der Lord von Barmbek als wohlhabender Mann. Neben seinen Einbrüchen verdient er weiterhin an illegalen Spielclubs, in denen hohe Summen den Besitzer wechseln. Und doch lebt Pedersen selbst erstaunlich bescheiden. Er prahlt nicht mit seinem Reichtum, zeigt ihn selten offen. Ein Teil des Geldes fließt allerdings in ein Projekt, das ihm persönlich wichtig ist. Im Januar 1921 kauft er für seine Geliebte Frieda Tschutsche eine Pension in den Kolonnaden, ganz in der Nähe der Hamburger Alster. Der Preis rund 100.000 Mark. Frieda kennt er schon seit vielen Jahren. Die beiden stammen aus ähnlichen Verhältnissen und waren zeitweise sogar Nachbarn. Später begegnen sie sich immer wieder zufällig in der Stadt, bis Pedersen nach Ende des Ersten Weltkrieges schließlich eine Beziehung mit ihr beginnt. Zu diesem Zeitpunkt ist seine Ehe bereits praktisch gescheitert. Im Frühjahr 1921 wird die Scheidung von seiner Frau Helmi schließlich offiziell. Die Pension in den Kolonnaden wird für Pedersen zu einem wichtigen Rückzugsort. Wenn ein Zimmer frei ist, wohnt er dort selbst. Doch die Pension dient nicht nur als Unterkunft. Nach manchen seiner nächtlichen Streifzüge bringt Pedersen sein Diebesgut dorthin. Schmuckstücke, Wertgegenstände, manchmal kleinere Beutestücke aus Einbrüchen. Von dort aus werden sie später weiterverkauft. Frauen spielen im Leben des Lord von Barmbek ohnehin eine besondere Rolle. Immer wieder helfen sie ihm, bewusst oder unbewusst, bei seinen Verbrechen. Sie verschaffen ihm Alibis für die Nächte, in denen er unterwegs ist. Wenn die Polizei später nachfragt, bestätigen sie, dass Pedersen angeblich den Abend bei ihnen verbracht habe. Als Gegenleistung zeigt sich der Lord großzügig. Schmuckstücke, Geld, Geschenke aus seiner Beute. Es ist eine Beziehung, die auf gegenseitigen Nutzen beruht. Doch eine Frau hat Pedersen besonders geprägt. Seine Ehefrau Helmi. In seinen Erinnerungen beschreibt Pedersen, wie er sich während seiner Zeit als Kneipenwirt in die junge Frau verliebt hat. eine Blondine von der Heilsarmee, wie er sie nennt. Helmi soll eine auffallend schöne Frau gewesen sein. 1911 heiraten die beiden, doch die Ehe entwickelt sich schon bald zu einer schwierigen Beziehung. Helmi fühlt sich in den Kreisen ihres Mannes nicht wohl. Die Freunde aus der Unterwelt, die in seiner Kneipe verkehren, sind ihr fremd. Sie bewegt sich lieber in eleganteren Gesellschaften. Pedersen dagegen fühlt sich von den Ansprüchen seiner Frau zunehmend unter Druck gesetzt. Später behauptet er sogar, ihre Wünsche hätten ihn immer wieder zu neuen Straftaten getrieben. 1915 wird ihr gemeinsamer Sohn geboren. Er bekommt den Namen Adolf, wird von allen nur Hatzel genannt. Doch auch das Familienleben verändert die Beziehung der beiden kaum. Pedersen beschreibt seine Gefühle später mit einer Mischung aus Liebe und Verzweiflung. In seiner Erinnerung schrieb er: Wie war es möglich, an dieses Weib ohnmächtig gekettet zu sein? Losreißen dünkte mich wie ewige Nacht, sie um mich zu haben, das Paradies. Die beiden erleben gemeinsam die schweren Jahre des Ersten Weltkrieges. Doch auch in dieser Zeit bleibt Pedersen seiner kriminellen Laufbahn treu. Als Berufsverbrecher gilt er als ungeeignet für den Militärdienst und wird nicht zum Krieg eingezogen. Während andere an der Front kämpfen, sitzt Pedersen zeitweise im Gefängnis oder begeht neue Diebstähle. Manchmal sind es große Coups, manchmal sind es scheinbar kleine Dinge. Butter, Zigarren, Waren, die in den Kriegsjahren knapp sind. Für Pedersen ist eine der weiteren Gelegenheiten, Geld zu verdienen oder schlicht die Not zu lindern. Sein Leben bewegt sich weiterhin zwischen zwei Welten, zwischen Liebe und Kriminalität, zwischen Familie und Unterwelt. Im Sommer des Jahres 1921 endet schließlich die lange Suche der Hamburger Polizei. Nach Jahren voller Einbrüche, Überfälle und spektakulärer Coups gelingt es den Ermittlern, Julius Adolf Pedersen festzunehmen. Der Mann, den viele inzwischen nur noch den Lord von Barmbek nennen. Als die Beamten zugreifen, versucht Pedersen noch, sich zu verstecken, ausgerechnet in einem Kleiderschrank. Doch diesmal hilft ihm auch seine sonst so ausgeprägte Raffinesse nicht mehr. Der Lord landet im Gefängnis. Doch selbst hinter Gefängnismauern gibt Pedersen nicht auf. Schon bald beginnt er aus seiner Zelle heraus weiter zu agieren. Immer wieder gelingt es ihm, Kassiba heimlich geschmuggelte Nachrichten nach draußen zu bringen. Manche dieser Botschaften sind in einer ungewöhnlichen Weise geschrieben. Mit Urinschrift, eine Methode, bei der die Schrift zunächst unsichtbar bleibt und erst durch Erwärmen sichtbar wird. So versucht Pedersen, die Kontrolle über seine Situation zu behalten und er arbeitet an einem Plan. Denn gegen ihn liegt ein weiterer schwerer Vorwurf vor. Ein Einbruch in ein Wäschegeschäft, in dem die Polizei ihn als Täter vermutet. Pedersen versucht nun, sich ein Alibi zu verschaffen. Er behauptet, zur Tatzeit auf der Verlobungsfeier seiner Schwester gewesen zu sein. Eine Feier, die angeblich im Haus seiner Mutter stattgefunden habe. Das Problem, diese Feier hat es nie gegeben. Doch Pedersen geht erstaunlich weit, um seine Geschichte glaubwürdig erscheinen zu lassen. Er lässt sogar einen Verlobungsring mit passender Gravur anfertigen, mit genau dem Datum, das sein Alibi bestätigen soll. Mit seinem Verwandten bespricht er Details der angeblichen Feier. Doch die Konstruktion hält den Ermittlungen nicht stand. Nach und nach fällt das Lügengebäude in sich zusammen. Währenddessen versuchen die Ermittler weiterhin, Pedersen zu einem Geständnis zu bewegen. Die Untersuchungshaft zieht sich über Monate hin. Später beschreibt Pedersen in seiner Erinnerung, dass er während dieser Zeit immer wieder unter Druck gesetzt worden sei. Unter anderem habe man ihm schwere Ketten angelegt, die er über längere Zeit tragen musste. Er berichtet, dass diese Maßnahmen über Monate hinweg eingesetzt worden seien, offenbar in der Hoffnung, ihn dadurch zu einem Geständnis zu bewegen. Doch Pedersen bleibt zunächst standhaft. Er schweigt. Erst als die Ermittler eine andere Strategie verfolgen, beginnt sich die Situation zu verändern. Der Untersuchungsrichter konfrontiert ihn nach und nach mit den Aussagen seiner Komplizen, die ihn bereits schwer belastet haben. Und noch jemand sagt schließlich aus. Seine geliebte Frieda. Auch sie sitzt zu diesem Zeitpunkt bereits seit Monaten in Untersuchungshaft. Die Isolation und der Druck setzt ihr zu. Im November 1921 entscheidet sie sich schließlich auszusagen. Später erklärt sie, sie habe lange gezögert, aus Angst vor Pedersen. Sie habe befürchtet, dass er sich an ihr rächen könnte, wenn sie gegen ihn aussage. Doch irgendwann kommt sie zu dem Entschluss, sich endgültig von ihm zu lösen. Zu viel Unglück, sagt sie später, habe Pedersen über sie und andere Menschen gebracht. Für die Staatsanwaltschaft ist Frieda eine wichtige Zeugin. Die Ermittler sind überzeugt, dass sie über Pedersens Aktivitäten genau Bescheid wusste. Pedersen selbst versucht allerdings, sie zu entlasten. Er behauptet, er habe seine Einbrüche ihr gegenüber stets verschwiegen. Frieda wiederum sagt später aus, sie habe zwar gewusst, dass Pedersen keinen guten Ruf habe, von vielen konkreten Verbrechen habe sie jedoch erst nach ihrer eigenen Verhaftung erfahren. Nach 13 Monaten Untersuchungshaft kommt es schließlich zum Prozess gegen sie. Am Ende wird Frieda freigesprochen. Doch für Pedersen selbst wird die Lage immer schwieriger. Am 20. April 1922 trifft er schließlich eine Entscheidung. Der Lord von Barmbek legt ein umfassendes Geständnis ab. In diesem Geständnis beschreibt er 49 Verbrechen, die er in den Jahren zuvor in Hamburg begangen haben will. Er nennt die Namen seiner Komplizen und er schildert detailliert, wie die einzelnen Einbrüche abgelaufen sind. Warum Pedersen sich schließlich zu diesem Schritt entschieden hat, bleibt bis heute nicht ganz klar. In seinen späteren Erinnerungen geht er darauf kaum ein. Doch ein Brief, den er kurz zuvor an seinen jüngeren Bruder Arnold geschrieben hat, gibt einen möglichen Hinweis. Auch seine Mutter sitzt zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis. Die Ermittler werfen ihr vor, in ihrer Wohnung Diebesgut ihres Sohnes aufbewahrt zu haben. In seinem Brief schreibt Pedersen, er wäre bereit, alles zuzugeben, sogar Dinge, die er vielleicht gar nicht begangen habe, wenn seine Mutter dafür freigelassen würde. Vielleicht war das einer seiner Gründe für das Geständnis. Vielleicht erkannte er aber auch einfach, dass seine Situation inzwischen aussichtslos geworden war. Die Aussagen seiner Komplizen hatten ihn bereits schwer belastet. Und so entscheidet sich Pedersen schließlich, reinen Tisch zu machen. Sein Geständnis sorgt in Hamburg für großes Aufsehen. Der anschließende Prozess wird zu einer regelrechten Sensation. Die Zeitungen berichten ausführlich über die Verhandlungen. Jeder einzelne Einbruch wird vor Gericht behandelt. Für den Überfall auf das Postamt in der Susannenstraße erhält Pedersen beispielsweise 6 Jahre Zuchthaus. Addiert man alle einzelnen Strafen, ergibt sich zunächst eine Gesamtzeit von über 50 Jahren Haft. Doch später werden die Strafen zusammengelegt. Im Jahr 1924 wird daraus eine Gesamtstrafe von 15 Jahren Zuchthaus. Pedersen wird ins Zuchthaus Fuhlsbüttel gebracht. Selbst dort bleibt sein Name noch lange Gesprächsthema. In seinen späteren Erinnerungen schreibt er, dass noch Jahre nach seiner Verurteilung Menschen in die Strafanstalt gekommen seien, nur um ihn einmal zu sehen. Doch mit der Zeit lässt das öffentliche Interesse nach. Die Neugier der Menschen ist irgendwann gestillt. Und auch die Geschichte des Mannes, der einst als Lord von Barmbek bekannt war, beginnt langsam zu verblassen. Nach dem Prozess und der Verurteilung verschwindet Julius Adolf Pedersen zunächst aus der Öffentlichkeit. Der Mann, der einst die Schlagzeilen der Hamburger Zeitung beherrscht hat, sitzt nun im Gefängnis. Dort verbringt er viele Jahre hinter Mauern und Gittern. Berichte aus der Haft beschreiben sein Verhalten als ruhig und diszipliniert. Pedersen gilt als Gefangener, der sich an den Regeln des Gefängnisalltags anpasst. Und tatsächlich scheint sich nach langer Zeit eine neue Möglichkeit zu ergeben. Im April 1932 wird Pedersen überraschend aus dem Gefängnis entlassen, zunächst auf Probe. Wegen guter Führung darf er die Haftanstalt für ein halbes Jahr verlassen. Es ist eine Chance auf ein neues Leben außerhalb der Gefängnismauern. Und das, obwohl seine eigentliche Haftzeit noch mehrere Jahre dauern würde. Pedersen selbst hatte immer wieder beteuert, dass er mit seinem früheren Leben abgeschlossen habe. Pedersen selbst hatte immer wieder beteuert, dass er mit seinem früheren Leben abgeschlossen habe. Dass er die Vergangenheit hinter sich lassen wolle. Nach seiner Entlassung kehrt er zurück nach Hamburg, in die Pension in den Kolonnaden, unweit der Binnenalster. Dort lebt noch immer seine ehemalige Geliebte Frieda. Es ist derselbe Ort, der früher einmal als Rückzugsort für den Lord von Barmbek gedient hatte. Doch der Versuch, ein neues Leben zu beginnen, hält nicht lange. Schon bald gerät Pedersen erneut in den Fokus der Polizei. Im Juni 1933 wird er wieder festgenommen. Die Ermittler werfen ihm vor, sich mit dem Einbrecher Ernst Hanak zusammengetan zu haben. Gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Arnold soll Pedersen außerdem eine Bande gegründet haben, die Falschgeld in Umlauf bringt. Pedersen beschreitet die Vorwürfe. Und zunächst kommt er tatsächlich noch einmal auf freien Fuß. Offenbar hat er den Ermittlern zugesichert, ihnen bei der Festnahme seines mutmaßlichen Komplizen zu helfen. Doch dieser Plan endet dramatisch. Bei einem Treffen im Hamburger Stadtteil Harvestehude kommt es zu einer Auseinandersetzung. Der gesuchte Einbrecher Ernst Hanak zieht eine Waffe und schießt auf Pedersen. Verletzt kann dieser zwar entkommen, doch Hanak gelingt zunächst die Flucht. Nur wenige Tage später werden schließlich beide Männer festgenommen. Die Hamburger Zeitungen berichten erneut über den Fall. Das Hamburger Fremdenblatt meldet die Verhaftung des inzwischen 51-jährigen Julius Adolf Pedersen, der im Verdacht steht, gemeinsam mit Hanak mehrere Einbrüche begangen zu haben. Pedersen kommt erneut in Untersuchungshaft, doch diesmal endet seine Geschichte anders. Nur wenige Wochen später, am 21. November 1933, macht ein Gefängniswärter eine Entdeckung. In der Zelle hat sich Julius Adolf Pedersen das Leben genommen. Er hat zwei Strümpfe zusammengeknotet und sie an einen Haken der Luftklappe befestigt. Mit Hilfe eines Taschentuchs erhängt er sich. Einen Abschiedsbrief hinterlässt er nicht. Warum der Lord von Barmbek diesen Schritt geht, lässt sich bis heute nicht eindeutig sagen. Doch vieles deutet darauf hin, dass Pedersen in dieser Zeit kaum noch Hoffnung hatte. Während seines letzten Verhörs soll er selbst gesagt haben, dass er vermutlich nie wieder aus dem Gefängnis entlassen werde. Denn im Jahr 1933 hat sich die politische Situation in Deutschland dramatisch verändert. Die Nationalsozialisten sind inzwischen an der Macht. Und für sogenannte Berufsverbrecher sieht das neue System besonders harte Maßnahmen vor. Historiker gehen heute davon aus, dass Pedersen wusste, was ihm möglicherweise bevorstand. Vielleicht sei er kein Ausweg mehr. Und so endet das Leben eines Mannes, der über Jahre hinweg zu den bekanntesten Figuren der Hamburger Unterwelt gehörte. Doch seine Geschichte verschwindet damit nicht. Denn auch Jahrzehnte später erinnern noch einige Orte in Hamburg an diese Zeit. Orte, an denen Julius Adolf Pedersen lebte, an denen seine Bande ihre Pläne schmiedete. Lange Zeit blieb unklar, wo Julius Adolf Pedersen nach seinem Tod eigentlich bestattet wurde. Zwar lag es nahe zu vermuten, dass seine letzte Ruhestätte auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg zu finden sei, einem der größten Friedhöfe Europas, doch konkrete Hinweise darauf gab es zunächst nicht. Selbst die Friedhofsverwaltung konnte keine eindeutige Antwort geben. Wir haben lange nach dem Grab des Lords von Barmbek gesucht, es aber nie gefunden, erklärte Lutz Rehkopf von der Friedhofsverwaltung später auf Anfrage. Auch in den Archiven fehlte zunächst die entsprechenden Unterlagen. Es schien fast so, als wäre die letzte Spur des berühmten Einbrechers im Laufe der Jahrzehnte einfach verschwunden. Doch schließlich tauchte ein wichtiges Dokument auf. Ein sogenannter Grabbrief, der sich in Privatbesitz von Astrid Meyer befindet, der Großnichte von Frieda, jener Frau, die viele Jahre an Pedersens Seite gestanden hatte. Aus diesem Dokument geht hervor, dass Julius Adolf Petersen Ende November 1933 auf dem Ohlsdorfer Friedhof beigesetzt wurde. Auch die genaue Lage der Grabstelle ist darin vermerkt. Um die Pflege des Grabes kümmerte sich über viele Jahre hinweg Frieda. Nach einer späteren Heirat trug sie den Namen Frieda Regesser. Doch offenbar blieb die Verbindung zu Petersen bestehen. Bis zu ihrem Tod im Jahr 1959 sorgte sie dafür, dass das Grab gepflegt wurde. Heute erinnert allerdings nichts mehr daran. Der ursprüngliche Grabstein existiert nicht mehr. An der Stelle, an der Julius Adolf Petersen einst begraben lag, befindet sich heute lediglich ein Stück Rasen. Archivunterlagen zeigen, dass das Grab im Jahr 1963 aufgelöst wurde. Einige der wenigen erhaltenen Erinnerungsstücke an Julius Adolf Petersen befinden sich im Besitz von Astrid Meyer. Sie ist die Großnichte von Frieda, jener Frau, die viele Jahre eng mit dem Lord von Barmbek verbunden war. Meyer gilt gewissermaßen als Hüterin des kleinen Nachlasses, der von dieser ungewöhnlichen Geschichte geblieben ist. Vor einigen Jahren erzählte sie, dass ihre Mutter, eine Nichte von Frieda, ihr kurz vor ihrem Tod noch etwas mit auf den Weg gegeben habe. Sie sagte zu ihr: "Pass gut auf die Sachen auf." Zu diesen Erinnerungsstücken gehören mehrere alte Schwarz-Weiß-Fotografien von Frieda. Auf vielen dieser Bilder ist sie mit einem Hund zu sehen, der offenbar ihr ständiger Begleiter war. Besonders bemerkenswert ist jedoch ein anderes Foto. Es ist das einzige erhaltene Originalbild von Julius Adolf Petersen. Lange Zeit war von diesem Foto nur eine retuschierte Version bekannt. Das Original zeigt Petersen elegant gekleidet auf seinem Stuhl sitzend. Er wird gepflegt und selbstbewusst, ganz so, wie es zu dem Ruf passt, den er sich als Lord von Barmbek aufgebaut hat. Erst bei genauerem Hinsehen fällt ein ungewöhnliches Detail auf. Auf der Lehne des Stuhls ist noch die Hand von einer zweiten Person zu erkennen. Astrid Meyer erklärt, wessen Hand dort zu sehen ist. Es sei die Hand ihrer Großtante Frieda gewesen. Offenbar hat sie das Foto später zurechtgeschnitten, vermutlich um nur Petersen auf dem Bild zu zeigen. Neben den Fotografien hat Astrid Meyer noch ein weiteres Erinnerungsstück geerbt. Eine Häkeldecke, die Frieda während der Zeit im Gefängnis angefertigt hatte. Auch sie gehört zu den wenigen Dingen, die heute noch an diese Zeit erinnern. In den 1970er Jahren führt Astrid Meyer sogar selbst für einige Zeit die Pension weiter, die Frieda einst betrieben hatte. Doch die Arbeit erweist sich auf Dauer als zu anstrengend. Schließlich entscheidet sie sich, die Pension zu verkaufen. Das Haus, das einst mit dem Geld von Petersens Einbrüchen gegründet wurde, existiert jedoch bis heute. Die Pension befindet sich immer noch in den Kolonnaden, nicht weit von der Hamburger Binnenalster entfernt. Zwar einige Häuser weiter und inzwischen unter neuer Leitung, doch der Name ist geblieben. Bei der Esplanade. Heute erinnert in Hamburg nur noch wenig daran, dass Julius Adolf Petersen einmal zu den bekanntesten Figuren der Hamburger Unterwelt gehörte. Die Stadt hat sich verändert. Straßen wurden neu gebaut, Häuser abgerissen oder saniert, ganze Viertel haben ihr Gesicht umgewandelt. Und doch lassen sich einige Spuren seiner Geschichte noch finden. Eine davon liegt im Hamburger Stadtteil Barmbek. Dort stand einst die Kneipe, die Petersen als junger Mann betrieb. Ein Ort, an dem sich nicht nur Arbeiter trafen, sondern auch Männer, die später zu einer Bande gehören sollten. Hier wurden Pläne geschmiedet. Hier traf sich die sogenannte Barmbeker Verbrechergesellschaft. Und von hier aus begannen viele der Einbrüche, die Hamburg in den 1920er Jahren beschäftigten. Das Gebäude selbst steht heute noch. Vor einigen Jahren gab es Pläne, das Haus abzureißen. Doch Anwohner setzten sich dafür ein, dass es erhalten bleibt. Schließlich wurde es unter Denkmalschutz gestellt und aufwendig saniert. Heute befinden sich dort Eigentumswohnungen. Und ausgerechnet mit dem Namen, der einst für Schlagzeilen sorgte, wird nun geworben: Lord von Barmbek. Ein Name, der heute eher wie eine historische Anekdote klingt. Auch an anderen Orten der Stadt lässt sich die Geschichte noch erahnen. Die Susannenstraße im heutigen Schanzenviertel, wo Petersen 1920 den spektakulären Einbruch in das Postamt verübte, gehört heute zu den lebendigen Stadtteilen mit Cafés, Bars und kleinen Geschäften. Kaum jemand, der dort unterwegs ist, denkt heute noch an die Nacht, in der eine Gruppe Einbrecher ein Postamt ausräumte und mit einer enormen Beute verschwand. Und auch die Kolonnaden nahe der Binsenalster, wo Petersen mit seiner geliebten Frieda in einer Pension lebte, wirken heute ruhig und elegant. Boutiquen, kleine Läden, Restaurants. Nichts deutet mehr darauf hin, dass hier einst ein Mann ein- und ausging, der zu den meistgesuchtesten Verbrechern der Stadt gehörte. Die Geschichte des Lord von Barmbek ist heute vor allem eine Erinnerung. Eine Geschichte aus einer anderen Zeit. Aus den Jahren der Weimarer Republik, als Hamburg zwischen wirtschaftlichem Aufbruch und sozialer Unsicherheit stand. Als Einbrecherbanden Schlagzeilen machten und ein Mann aus einem Arbeiterviertel zu einer Legende der Unterwelt wurde. Doch wie so viele Geschichten dieser Art ist auch sie irgendwann verblasst. Die Sensation, die Neugier, das öffentliche Interesse, all das verschwindet mit den Jahren. Zurück bleiben nur wenige Orte. Und eine Frage. Was bleibt von einem Mann wie Julius Adolf Petersen? Von einem Leben zwischen Eleganz und Kriminalität, zwischen Ruhm in der Unterwelt und einem Ende im Gefängnis. Vielleicht bleibt vor allem die Erinnerung daran, wie eng Geschichten und Orte miteinander verbunden sind. Und dass hinter den Fassaden einer Stadt manchmal Geschichten verborgen liegen, die heute kaum noch jemand kennt. Geschichten wie die des Lord von Barmbek. Orte verändern sich, Gebäude verschwinden, doch Geschichten bleiben. Und manchmal bleibt nur eine Frage: Was bleibt? Wenn ihr mehr zu dieser Geschichte sehen möchtet, findet ihr die passenden Bilder zur Folge auf Instagram unter was-bleibt-podcast. Für diese Folge habe ich unter anderem auf einen Beitrag des NDR zur Geschichte des Lord von Barmbek zurückgegriffen. Vielen Dank an dieser Stelle für die ausführliche Recherche. Falls dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like oder ein Abo. Ansonsten natürlich auch jederzeit gerne Fragen oder Feedback zu der Folge. Dafür bin ich immer sehr offen und vor allen Dingen auch dankbar. Jetzt bleibt mir natürlich nichts anderes übrig, als zu sagen, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis in 14 Tagen. Macht's gut!